guten Morgen. Anton hat schon gesagt, das Thema heute nenne ich die drei Stolperfallen oder unsere drei Stolperfallen. Jeder kennt das ja so in seinem Alltag, in seinem Leben. Da gibt es Bereiche, wo wir einfach immer wieder einknicken, wo wir immer wieder fallen und dann mächtig enttäuscht sind. Schon wieder habe ich da versagt, schon wieder habe ich den gleichen Fehler gemacht, schon wieder bin ich da gefallen. Goethe sagte einmal, durch Stolpern kommt man bisweilen weiter. Man muss nur nicht fallen und liegen bleiben. Also Stolpern hat ja auch in gewisser Weise was Positives, weil es uns aufmerksam macht. Aufmerksam auf vielleicht Mangel, den wir haben, aufmerksam wieder neu auf den Herrn zu schauen, wieder neu uns auf unseren Herrn zu konzentrieren. Wir feiern ja heute auch das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern sollen, was Jesus für uns getan hat, wer er für uns ist, dass Vergebung bei ihm ist, dass wir immer wieder zu ihm gehen können, um Vergebung zu empfangen, um Wiederherstellung, um Heilung zu empfangen. Und er kennt uns ja, er kennt unsere Schwächen, er kennt unsere Stolperfallen und er hilft uns auch gerne immer wieder auf. Denn er war ja nicht nur Gott oder ist nicht nur Gott, sondern war auch ganz Mensch. Also gleich wie wir. Mensch ist genauso aufgewachsen, hat das Gleiche erlebt und ist den Weg eines Menschen gegangen. Und nicht nur das, was mich besonders fasziniert, er ist ihn vorausgegangen, was uns ermöglicht, ihm nachzufolgen. In Hebräer 2, Vers 17 und 18 heißt es, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also Jesus ist den Weg uns vorausgegangen. Er hat alles so gefühlt, gelitten, erlebt, so wie wir es in unserem Alltag tun, damit er uns helfen kann. Manch einer mag jetzt denken, ja, aber Jesus war ja Gott und ich hatte eine schlimme Kindheit, meine Eltern waren nicht so, wie man sich das wünscht, ich bin nicht schön oder toll erzogen worden, hatte vielleicht keine so tolle Ausbildung oder ja, irgendwie keine Möglichkeiten, wie kann Jesus mich da verstehen, weil das hat er alles ja gar nicht erlebt. Aber schauen wir uns doch kurz mal sein Leben an. Als Maria damals schwanger wurde durch den Heiligen Geist, war sie noch nicht verheiratet. Und eigentlich musste sie befürchten, dass sie von Josef verstoßen wird, weil das Kind war nicht von ihm, Josef wusste das, und er hätte sie sogar steinigen lassen können. Und Maria wusste das und hatte wahrscheinlich furchtbare Angst. Sie hat sich Sorgen gemacht, wie geht es jetzt weiter? Also hat auch Jesus, sage ich jetzt mal, schon im Mutterleib diese Sorge, diese Angst auch gespürt und erfahren. Und dann, wenn wir ein bisschen weiter schauen, als dann die Zeit der Geburt war, war Maria und Josef gerade unterwegs und bei Maria setzten die Wehen ein und sie suchten eine Herberge, wo sie unterkommen konnten. Eigentlich hätte sie eine Hebamme gebraucht, ein warmes Bett oder ein Krankenhaus, zumindest eine Hebamme. Und sie sind rum und haben gesucht und da war nichts. Und ich glaube, Maria ging es in dem Moment nicht gut, weil sie merkte, das Baby kommt und ich stehe hier oder sitze auf einem Esel, es holpert, kein Bett in Aussicht, kein Zimmer in Aussicht. Und dann war da nur dieser Stall, wahrscheinlich schmutzig, staubig. Und sie dachte, da muss ich jetzt mein Kind zur Welt bringen. war nicht einfach. Sie hat sich sicher Sorgen gemacht. Hoffentlich klappt alles, hoffentlich ist das Kind gesund. Auch das hat Jesus gespürt. Dann, als Jesus 2 Jahre alt war, mussten sie fliehen. Herodes hat angeordnet, dass alle Kinder bis zum 2. Lebensjahr umgebracht werden sollten, weil er wusste, dass Jesus, dass der Messias geboren wurde, und er hatte Angst, dass ihm die Macht genommen wurde. Und das trug man Maria und Josef zu, oder ein Engel sagte es Josef, dass er nach Ägypten fliehen soll mit seiner Frau und seinem Kind. Also sie mussten aus ihrem Heimatland, mussten sie weggehen. Jesus und seine Familie waren Flüchtlinge in einem fremden Land. Sie mussten ihre Familien verlassen, ihre Freunde, und waren dann in einem fremden Land, wo andere Sitten, andere Bräuche waren, wo sie sich nicht auskannten. Das hat Jesus auch erlebt. War nicht alles toll und eine tolle, harmonische Kindheit. Dann lesen wir nichts mehr bis zum 12. Lebensjahr von Jesus. Ich denke, dass er da eine ziemlich normale Kindheit verbrachte. Und dann, als er 12 Jahre alt war, lesen wir, wie seine Eltern mit ihm, wie es damals Brauch war, nach Jerusalem zogen, um das Passafest 3 Tage miteinander zu feiern. Und als die 3 Tage rum waren, sind die Eltern, also Maria und Josef, mit den Verwandten und einigen anderen wieder zurückgezogen. Und auf dem Weg nach Hause fiel ihnen auf, Jesus ist nicht mehr da, wo ist er? Haben gefragt, keiner hat ihn gesehen. Maria hat sich mächtig Sorgen gemacht und Josef sicher auch, wo ist unser Sohn? Und dann sind sie zurück nach Jerusalem, um ihn zu suchen, und haben ihn im Tempel gefunden. Und sie haben ihn geschimpft, weil er war nicht da, sie haben sich Sorgen gemacht und haben ihn geschimpft, wie ein ganz normales Kind. Und ich sehe diesen Zeitpunkt mal so in Anführungszeichen die Bekehrung von Jesus. Er war auch ganz Mensch, weil wir lesen dann, als er geschimpft wurde von Maria: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Er war da Gott mehr gehorsam wie den Menschen. Er wollte wissen, erlangen. Er hatte die Schriftgelehrten, denen hat er Fragen gestellt. Er wollte einfach etwas wissen über das Wort. Er war ganz Mensch. Als Gott hätte er das nicht gebraucht und auch nicht nötig gehabt, wenn er gleich nur Gott und allmächtig gewesen wäre. Aber er war ganz Mensch. Ich sehe das so als den Zeitpunkt seiner Bekehrung. Und dann lesen wir in der Bibel, dass er sich dennoch seinen Eltern unterordnete und an Weisheit und Alter zunahm und an Gnade bei Gott und den Menschen. Er lebte dann eine ganz normale Zeit, wie wir auch, als er sich bekehrt hatte. Er las wahrscheinlich die Bibel, bildete sich weiter, fragte die Schriftgelehrten, wenn er die Möglichkeiten hatte, oder seine Eltern, nehme ich mal an. Aber er ordnete sich weiter unter. Also er preschte jetzt nicht los. Wir lesen nicht bis dahin, dass Jesus irgendetwas getan hätte, also irgendein Wunder vollbracht hätte oder irgendjemanden geheilt hätte. Er führte ein Leben wie wir. Wahrscheinlich hat er bei seinem Vater oder hat bei seinem Vater auch einen Handwerksberuf gelehrt. Also Jesus war an keiner Universität oder hat studiert oder hat die Bibelschule besucht. Er war ein ganz normaler Handwerker und lebte einen ganz normalen Alltag, so wie wir auch. Und dann im Lukas 3 lesen wir von der Taufe Jesu. Und dort lesen wir auch, dass Johannes sagte, du hast eigentlich die Taufe nicht nötig, sondern eher ich, dass du mich taufst. Aber Jesus sagte damals, lass es jetzt so geschehen. Also Jesus ließ sich ganz normal taufen, so wie wir das auch tun. Und dann lesen wir, nachdem Jesus getauft wurde, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Also er empfing durch die Taufe oder im Anschluss an die Taufe den Heiligen Geist. Und man hörte eine Stimme, wie Gott Vater sagte, schaut, oder du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Bis zu diesem Zeitpunkt weiter ganz Mensch, lebte wie wir. Da war noch nichts Übernatürliches, dass er Wunder tat, irgendetwas vollbracht hat, irgendjemanden geheilt hat. Er ist den Weg gegangen, den wir auch gehen. Er hat gelernt, er hat sich taufen lassen, er hat sich Gott zugewandt, als er im Tempel war. Und wenn wir getauft werden, bin ich davon überzeugt, dass Gott sich genauso freut, dass er bei jedem nach der Taufe sagt, schaut, mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, oder du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dann lesen wir, Jesus wird voll Heiligen Geistes, den er ja bei der Taufe empfangen hatte, in die Wüste geführt. Also in seinen Alltag, möchte ich das jetzt mal nennen. So wie wir auch. So, wir müssen auch unseren Alltag leben, auch, sage ich mal, wenn wir bekehrt und getauft sind, gerade dann. Dann lese ich mal aus Lukas 4, 1 bis 14, da wo Jesus in die Wüste geführt wird und vom Teufel versucht wird. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nur mich anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und erst jetzt, nachdem Jesus sich im Alltag bewährt hatte, steht er jetzt da, voll in der Kraft des Heiligen Geistes Zeichen und Wunder tun. Erst als er sich bewährt hatte, ging für ihn sein Dienst los. Und genau in den Bereichen, er ist genau in den Bereichen versucht worden, wo wir auch am häufigsten fallen, also wo unsere Stolperstufen sind. Also er ist als Mensch uns vorausgegangen, diesen Weg vorausgegangen, damit wir siegreich sein können. Denn ich bin davon überzeugt, dass auch wir uns in unserem Alltag bewähren müssen, um ein siegreiches und fruchtbares Leben leben zu können. Und ich glaube auch, dass uns gerade deswegen die Stolperfallen nicht aus dem Weg geräumt werden, sondern dass sie schon belassen werden, damit wir uns bewähren können. Aber wir sind nicht allein. Jesus ist voll Heiligen Geistes in den Alltag gegangen, in die Wüste. Und das ist auch wir. Wir haben auch den Heiligen Geist, der mit uns durch den Alltag geht und uns helfen möchte. Schauen wir mal ich habe unsere Stolperstufen also in drei Bereiche aufgeteilt. Die erste Stolperfalle nenne ich mal Versorgung oder Mangel. Die zweite Stolperfalle Ruhm, Macht und Reichtum. Und die dritte Stolperfalle Stolz und Überheblichkeit. Wobei ich denke, dass man die drei nicht so krass voneinander trennen kann, sondern dass sie immer ineinander überlaufen. Anton hat ja vorhin schon in der Statistik oder gefragt, wo passieren denn unsere meisten Unfälle? Und da waren einige Sachen wie Haushalt, war gleich ganz groß, oder im Verkehr oder am Arbeitsplatz, auf der Straße. Also ich sage jetzt ganz allgemein mal in unserem Alltag. In unserem Alltag sind, sage ich mal, die Stolperfallen eingebaut. Schauen wir uns mal die erste an, unsere Versorgung oder Mangel. Jesus war in der Wüste 40 Tage und er hatte nichts gegessen. Also er hatte richtig Hunger. Also nicht nur, ja, jetzt könnte ich mal was zu essen vertragen, sondern er hatte richtig Mangel an Nahrung. Und genau in dem Moment kommt der Feind und versucht ihn. Wo ist unser Mangel oder wo ist dein Mangel? Wo du merkst, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ist es vielleicht die tägliche Versorgung oder bist du arbeitslos und brauchst einen Arbeitsplatz? Oder die Finanzen, manche haben auch Not in ihren Finanzen, dass sie richtig Mangel haben. Oder Beziehungen oder ein Partner. Manch einer sehnt sich so sehr nach einem Partner. Das ist auch ein richtiger Mangel. Und wie gehen wir dann damit um? Wir lesen in der Bibel nichts darüber, dass Jesus gejammert hätte. Oh, ich habe so einen Hunger und hier gibt's nichts. Wie ist er damit umgegangen, mit seinem Mangel? Er hat gesagt, als der Feind ihn versuchte, er hätte sich den Stein zu Brot machen können. Und auch wir haben oft Möglichkeiten, unseren Mangel selber auszufüllen. Durch vielleicht Methoden, die nicht unbedingt so toll sind. Aber Jesus antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Darum, was sagt Gottes Wort in unserer Situation, wenn wir Mangel haben? Ich denke, dass Gott uns auch hier auffordert, ihn zu fragen, in seinem Wort zu suchen. Was sagt er über unseren Mangel an täglicher Versorgung, Partnerschaft, Finanzen? Was steht in seinem Wort beschrieben? Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Mangel hatte und ich habe Gott gefragt und er hat mir ein Wort aus der Bibel gegeben, dass ich mich daran festgeklammert habe, dass ich das immer wieder ihm gesagt habe. Du hast gesagt. Und er begegnet dann unserem Mangel. Ich weiß noch, es ist schon einige Jahre her, da war ich mit meinen zwei Töchtern noch alleine und ich hatte wirklich Mangel an der täglichen Versorgung. Ich weiß noch, es war Anfang des Monats und ich hatte 50 D-Mark in meinem Geldbeutel. Das musste reichen für uns drei für fast einen ganzen Monat. Also es war relativ knapp. Und ich war dann im Gottesdienst und hatte so diese Not mitgebracht und habe einfach gehofft, dass Gott zu mir spricht irgendwie. Und interessanterweise war an diesem Sonntag die Predigt von der armen Witwe, die alles gab, was sie hatte. Und Jesus dann sagte, schaut, ihr gebt nur aus eurem Reichtum, aber sie gibt alles, was sie hat. Und das hat mich so angesprochen. Danach wurde die Kollekte eingesammelt. Und ich hatte vorne wirklich nur noch Pfennige drin, also nicht mal eine Mark damals. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht. Dann habe ich nichts mehr. Was kaufe ich dann meinen Kindern zu essen? Aber das hat mich so angesprochen, das hat mich so bewegt. Und ja, ich denke, der Heilige Geist hat mich wirklich ermutigt. Und ich habe diesen 50-Mark-Schein in den Korb reingelegt. Und mein Geldbeutel war leer. Und dann war ich neugierig, hatte aber auch richtig Angst. Aber noch am gleichen Tag nach dem Gottesdienst, was als erstes geschah, war, ich wurde mit meinen zwei Kindern zum Essen eingeladen. Und zwar in ein Restaurant. War toll, aber trotzdem dachte ich, ich komme ja irgendwann nach Hause. Am nächsten Tag stand ein Korb vor meiner Haustür mit Lebensmitteln und täglichen Dingen wie ja, Zahnpaste, Duschgel, Lebensmittel, ein voller Korb. Den Sonntag drauf wurde ich wieder zum Essen eingeladen mit meinen Kindern. Irgendwann war ein Briefumschlag in meinem Briefkasten, da war Geld drin. Und so ging das weiter. Also ich habe Gottes Versorgung erlebt, weil ich gehorsam war. Weil ich das gemacht habe, was in seinem Wort stand oder was er mir durch sein Wort gezeigt hat. Und da möchte ich auch euch ermutigen. Was sagt Gottes Wort zu deiner Situation, zu deinem Mangel? Dann halt dich daran fest. Halt es ihm immer wieder hin und sag, du hast gesagt und das möchte ich jetzt sehen. Und dann wird er dich versorgen. Er wird seinem Wort getreu handeln. Schauen wir uns die zweite Stolperfalle an. Ruhm, Macht und Reichtum. Der Teufel zeigte Jesus, alle Reiche dieser Welt, allen Reichtum dieser Welt in einem Augenblick. Er zeigte ihm, sagte ihm, das kann alles dir gehören, du kannst Macht über das alles haben, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Interessant ist ja, dass Jesus ja eigentlich sowieso alles gehörte. Aber was antwortete Jesus wieder? Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und genau das machte er. Ihm gehörte ja eigentlich sowieso alles. Aber er nahm nichts von sich selber. Er nahm nur das, was sein Vater ihm gab. Und er tat nur das, was sein Vater ihm sagte. Und er betete nur den Vater an, sonst niemanden. Wo haben wir die Möglichkeit, Reichtum zu erlangen oder Macht? Oder warum wollen wir Macht erlangen? Oft ja auch auf Wegen, wenn, sage ich mal so, manchmal möchte man einfach mal so richtig reich sein oder so mal über andere Macht haben. Ich denke, das hat mal jeder so in Abstufungen. Aber oft sind es dann Methoden, die eher über Lüge, Betrug und Täuschung gehen, um diese Macht oder Reichtum zu erlangen. Und genau das ist, was der Feind will. Weil sein Wort sagt auch, dass er der Vater der Lüge ist. Was ich mir angewöhnt habe, wenn ich irgendwas angeboten bekommen habe, also vor einiger Zeit, hat man mir ja zugetragen, doch auf Chapter-Veranstaltungen zu sprechen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das mir sehr am Herzen liegt, zu sprechen. Und ich habe es erst Gott hingelegt und habe gefragt, ist es von dir? Ist das dein Weg für mich? Weil ich wollte nicht Ruhm, den ich mir selber hole, den ich mir selber nehme. Darum denke ich, sollen wir alles, was uns angeboten wird, sei es vielleicht ein tolles Jobangebot oder wenn wir Mangel haben, ein angebotenes Darlehen oder was auch immer, jeder kennt so seine Bereiche, lasst uns die doch erst Gott hinlegen und dann ihn fragen, ist das für mich, kann ich das nehmen? Erst ihn anbeten oder ihn fragen und zu ihm gehen. Und dann ist immer so ein Maßstab für mich, wenn ich Gott so Dinge hinlege, schenkt er mir Frieden? Habe ich Frieden über diese Sache? Oder warnt mich mein Gewissen? Weil Gott hat uns ein Gewissen geschenkt. Und er spricht auch uns ins Gewissen. Oder kann ich Gott die Ehre darüber geben, was ich da jetzt bekomme oder was ich da jetzt tue? Kann ich ihm die Ehre geben, dient es zu seiner Ehre? Und wieder, was sagt sein Wort dazu? Jesus antwortete ja auch, es steht geschrieben. Er stützte sich immer auf das Wort Gottes, was das sagt und nicht, was der Feind sagt, was irgendein Mensch sagt oder sonst jemand. Er fragte immer erst seinen Vater und reagierte nach dem Wort, es steht geschrieben. Also was sagt Gottes Wort zu dieser Situation, zu deiner Situation? Auch da wieder. Ich weiß noch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe so gerne auf die Bibelschule gehen wollen. Das war so mein Wunsch damals, auf die Bibelschule. Dann bin ich mehr, weil ich hatte ja nur einen normalen Realschulabschluss und war relativ frisch bekehrt. Und die Bibelschule, das wäre es jetzt noch. Und ich weiß, ich hatte alle meine Unterlagen gesammelt und mein Pastor damals hat mir auch so eine Referenzempfehlung geschrieben. Also ich hatte alles beieinander und wollte nur auf diese Bibelschule. Und dann habe ich das alles in den Briefumschlag gesteckt und bin zur Post und wollte es einwerfen. Und als ich diesen Postkastenschlitz aufmachte und das so reinhielt, also es war schon zur Hälfte drin, habe ich auf einmal so ein schlechtes Gewissen gekriegt, so einen Unfrieden gekriegt, ich konnte es nicht einwerfen, es ging einfach nicht. Also habe ich gedacht, okay, ich nehme es wieder mit heim. Und dann habe ich daheim die Bibel gelesen und da hat Gott mich auf ein Wort von Jesaja aufmerksam gemacht, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich will dich lehren, was du wissen musst und ich will dich leiten auf dem Weg, den du gehen sollst. Und da war für mich klar, ich soll nicht auf die Bibelschule gehen, sondern ich soll mich auf ihn konzentrieren. Für jemand anders mag das vielleicht richtig und dran sein, aber ich denke, Gott zeigt uns das. Schenkt er uns Frieden darüber? Sagt unser Gewissen oder hält unser Gewissen uns ab? Aber in meinem Fall war es richtig so. Und ich hatte danach Frieden und Freude. Und es war für mich die richtige Entscheidung. Die dritte Stolperfalle. Stolz und Überheblichkeit, habe ich sie genannt. Jetzt muss ich gerade suchen, wo sie steht. Das war, wo Jesus auf die Zinne des Tempels geführt wurde und der Teufel sagte, stürz dich herab, denn die Engel werden dich auffangen und dass du dich nicht an einem Stein stößt. Und er war ja nicht blöd, der Teufel, denn, sagt er, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Stolz und Überheblichkeit kommt da schon allein aus dem Satz, den der Teufel sagt, denn er war stolz und wollte, dass auch Jesus das ist, dass er seine Macht missbraucht, dass er ja einfach seine Macht missbraucht, dass er stolz wird, dass er ich kann das. Und genauso versucht es auch oft der Feind bei uns, dass wir so denken, ich bin Gottes Kind, ich bin ein Kind Gottes, also muss ich jetzt meinen Nächsten zurechtweisen. Mit meinem Wissen, was ich vielleicht über die Bibel habe, Macht ausüben über andere, weil ich weiß es ja, oder ich hab das ja gelesen und das ist so. Also so dieses stolze Schauen, Herabschauen auch auf andere. Oder zu meinen, ich kann oder weiß es besser wie Gott, weil der ist mir zu langsam, ich renn schon mal voraus. Aber Jesus antwortete und sprach, es ist gesagt, also er beruft sich wieder auf das Wort Gottes. Wenn wir stolz sind, ist auch gesagt oder geschrieben, dass wir erst den Balken aus unserem eigenen Auge nehmen sollen, bevor wir den Splitter in das nächste Auge sehen oder entfernen wollen. Und auch hier denke ich, dass wir, so wie Jesus, uns vom Heiligen Geist leiten lassen sollen. Wenn es darum geht, vielleicht andere zurechtzuweisen oder Macht auszuüben. Er sagt ja auch in seinem Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also alles, was wir tun, meine Predigt jetzt hier, Antons Leitung, der Lobpreis, ohne ihn könnten wir das nicht tun. Er möchte, dass wir von seinem guten Heiligen Geist geleitet werden und das tun, was er uns zeigt, was er uns sagt und nicht stolz sind und sagen, aber ich weiß es und es steht geschrieben. Der Feind war stolz, es steht geschrieben. Klar stand es geschrieben. Aber Jesus geht zuerst zum Vater, bevor er was tut. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht oder was er den Vater sagen hört. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir sollen Gott nachfolgen und nicht ihm vorauseilen. Ihn fragen, wo geht's jetzt lang oder was ist dein Weg für mich? In Demut und nicht stolz, denn es steht auch geschrieben, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Ja, die drei Stolperfallen, so oder ähnlich, könnte auch unser Alltag oder sieht auch unser Alltag aus. Ich denke, jeder spürt selber, wo er da seine Stolperfallen hat, wo er immer wieder einknickt, wo er immer wieder versucht wird, unsere Versuchung. Und oft sind wir frustriert, dass wir immer wieder an den gleichen Punkten hinfallen, dass wir immer wieder an den gleichen Punkten stolpern. Aber wie ich vorhin im Anfang schon gelesen habe, Jesus ist uns vorausgegangen, um uns zu verstehen, um uns helfen zu können. Er ist den gleichen Weg wie wir gegangen. Er musste sich genauso wie wir im Alltag bewähren damit er siegreich und dann erfolgreich in der Kraft des Heiligen Geistes wirken konnte. Und so auch wir. Auch wir müssen uns in unserem Alltag bewähren und haben aber den Heiligen Geist an unserer Seite. Wir müssen uns in unserem Alltag genauso bewähren, wie Jesus es als Mensch getan hat, um ein fruchtbares und siegreiches Leben führen zu können. In Hebräer 2, und damit möchte ich abschließen, heißt es: Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also er versteht uns. Er versteht uns nicht nur, er leidet sogar mit uns, wenn wir stolpern und fallen. Er leidet mit uns, aber er will uns auch helfen. Er will uns wieder auf die Füße stellen und er will uns ermutigen, weiterzugehen. Da ist keine Anklage, was hast du schon wieder gemacht, sondern in Liebe wird er uns wieder aufhelfen und sagen, komm. Und dann heißt es, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Darum lasst uns hinzutreten. Lasst uns doch einfach jetzt mal einen Moment still sein und uns ja diese drei Bereiche durch den Kopf gehen. Und ich denke, der Heilige Geist zeigt, wo du, wo ich unsere Bereiche haben, wo wir immer wieder fallen. Und dann können wir die vor ihn bringen. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Das wollen wir dann tun. Lasst uns einen Moment einfach still sein. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn du jetzt spürst, dass du diese Hilfe nötig hast, die Jesus dir geben möchte, weil er dich kennt, weil er dich versteht, weil er mit dir leidet, weil er dir aufhelfen will, dann komm doch jetzt nach vorne. Komm nach vorne und lasst uns gemeinsam vor Gott treten und dafür beten. Wenn jemand spürt, ja, da stolpere ich immer wieder, dann komm nach vorne und ich bitte auch das Gebetsteam dann mit nach vorne zu kommen oder Zellgruppenleiter oder ja, einfach nahestehende Personen. Jürgen, könnt ihr auch schon langsam?